Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konkret, dem HeroCon Videocast. Und ich verspreche euch, heute wird's bunt. Es heißt Bühne frei für Miss Handwerk 2023. Und außerdem ist unser Gast Gründerin vom Bunten Handwerk und sie ist außerdem Kirchenmalermeisterin. Das wird wirklich eine spannende halbe Stunde. Ich freue mich sehr auf Maren Kocke. Maren, schön, dass du da bist.
Hallo Robert, ich grüße dich. Schön, hier zu sein.
Erzähl uns doch mal, ich sag mal, wow, du hast schon so eine wirklich eine ganz tolle Energie, die du mitbringst und hier den Raum ausfüllst. Das ist wirklich toll und ich glaube, ihr draußen hört das auch schon so ein bisschen, was uns jetzt erwartet. Maren, also du hast eine ganz spannende Geschichte, eine ganz tolle Vita. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, wo du herkommst und wie du zur Kirchenmalerei gekommen bist. Das ist ja eher ein sehr, sehr seltener Beruf.
Ja, danke dir. Schön, heute hier zu sein. Wie bin ich eigentlich dabei gelandet? Also ich habe mein Abitur 2009 in Offenbach gemacht. Also ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. Und dort hatte ich in meinem Abschlussjahrgang, kurz vorm Abitur in der 12. und 13. Klasse, mit einem Kunstkollektiv an einer Ausschreibung teilgenommen. Und zwar ging es darum, die Tunnelunterführung für die Stadt Offenbach zu gestalten. Offenbach hat einen unglaublich hohen Anteil an Menschen mit Migrationsbiografie. Mhm. Und wir haben uns dann beworben bei der Stadt Offenbach für dieses Projekt und haben Menschen interviewt, die jeden Tag durch diesen Tunnel gehen. Menschen jung, alt, verschiedener Nationalitäten, Ethnizitäten und haben gefragt, wie geht's euch, wenn ihr durch diesen Tunnel geht? Und wir haben gemerkt, okay, irgendwie löst das eine gewisse Schwere aus. Jeder, der dort Bahn fährt, muss diesen Tunnel passieren. Und wir haben gefragt, wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? Und dann haben wir tatsächlich dieses Kunstprojekt gewonnen und durften das Ganze realisieren und haben die Menschen porträtiert und in Schwarz-Weiß dargestellt. Und die sind sozusagen in Lebensgröße abgebildet und gehen durch diesen Tunnel. Und über ihren Köpfen fliegen in Bund alle ihre Gedanken im Tunnelbogen oben zusammen. Und wir haben das Ganze den Tunnel der Begegnung genannt und die Menschen bewusst schwarz-weiß dargestellt, weil wir gesagt haben, wir sind alle gleich. Und um zu erfahren, wer wir sind und was wir machen, müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen den Dialog führen. Erst dann wissen wir, was alles in unserem Kopf stattfindet. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was es für mich bedeutet, Kunst im öffentlichen Raum zu machen und etwas zu machen im Bereich Diversity, was Menschen zum Umdenken bewegt.
Und da war dann quasi die Brücke oder der Brückenschlag zur Kirchenmalerei gar nicht mehr weit von diesem Punkt.
Ich wollte dann erst unbedingt, ich habe überlegt, was gibt's so für künstlerische, handwerkliche Berufe und habe mich ziemlich wild beworben als Holzbildhauerin, als Porzellanmalerin. Ich wusste so irgendwie, ich bin künstlerisch begabt, ich zeichne gern, ich male gerne. Dann hatte ich mich eingeschossen auf Bühnenmalerin und wollte unbedingt ans Theater. Illusionen schaffen für Menschen, die 20 Meter entfernt sitzen, in eine Welt entführen und den Hintergrund so wirken lassen, als ob es Stein wäre oder Holz. Und dann habe ich mich beworben. Ich war in jedem Bundesland am Theater, am Staatstheater, an den Staatsopern. Und auf einen Job kommen 150 bis 300 BewerberInnen. Ich war mehrmals unter den letzten 10, dreimal im Finale, aber es hat leider nicht geklappt.
Und das wäre erst welcher Job gewesen?
Bühnenmalerin.
Mhm. Okay, also das heißt, da war es ganz schwer reinzukommen. Mhm. Und dann hast du irgendwann für dich entschieden, du wusstest, in die Richtung geht es schon. Du hast dann geschaut, was gibt es noch?
Genau.
Und dann?
Irgendwann hat mich dann jemand drauf gebracht und gesagt, hast du schon mal was von dem Beruf Kirchenmalerin gehört? Und ich so, nee, was denn das? Und dachte mir auch im ersten Moment, wie religiös muss ich dafür sein? Mhm. Was hat es damit auf sich? Und dann habe ich erst so drüber nachgedacht, ach klar, all die Säulen, die Altäre, die dort stehen, die sind ja auch nicht aus Marmor, sondern die sind ja nur gefaked. Mhm. Das ist ja nur gemalter Marmor. Oder manche Sachen sind nur nachmaseriert und schauen aus wie Holz. Große Stichkappen in Gewölben schauen aus wie Brokat, also aufgespannter Stoff, aber es ist nur eine Illusion. Mhm. Und ich merkte, wie nah liegt das am Theater, wo ich ja Menschen in eine Welt entführe und sie so es so tun lasse, als ob es das wäre. Also so ein bisschen, wir Kirchenmalerinnen sind verdammt gute Fakerinnen.
Ist das das, was dir so am besten gefällt an der Kirchenmalerei? dieses so tun als ob? Dieses, oder was ist das Besondere dahinter?
Das Besondere für mich ist, also ich muss es dir ja sagen, Kirchenmaler, also ich mache ja nicht nur Kirchen.
Ja.
Ich bin in Burgen, ich bin in Schlössern, ich
mache Ensembleschutz. Also das umfasst ganz viel, was man gar nicht weiß eigentlich, ne?
Also es ist irgendwie mein Beruf, meine Berufsbezeichnung sagt gar nicht all das aus, was ich mache. Die korrekte Bezeichnung ist Kirchenmalerin und Denkmalpflegerin. Mhm. Und ich erhalte Kunst- und Kulturgut von Deutschland. Und wenn du in der Kirche bist und du fragst dich, warum fällt mir eigentlich hier keiner von den Engelsflügeln auf den Kopf, dann ist das, weil ich da war.
Das ist gut, dass du da bist, Maren. Auch das ist gut, dass du heute auch bei uns im Podcast bist. Denn wir sprechen ja auch über das Thema Frauen im Handwerk. Wie schwer war es für dich als Frau, diesen Weg zu gehen bis hierhin, bis heute? Welche Probleme hattest du vielleicht? Welche Schwierigkeiten bei der Bewerbung? Absagen, du bist vielleicht zu schwach, Frauen schaffen das nicht. Wie war das? Wie schwer war das?
Ja, heikle Frage, ja. Also ich glaube, der Bewerbungsprozess war das eine Thema. Ich habe bestimmt 40 Bewerbungen geschrieben und jede Absage hat wehgetan. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum ist irgendwie kein Platz für mich im Handwerk? Wo gehöre ich hin? Ich habe doch Talent, ich habe an mir selber gezweifelt und habe mich dann sehr, sehr gefreut, wenn ich zum Probemalen eingeladen wurde oder zum Vormodellieren. Mhm. Und noch mehr, als ich endlich den Ausbildungsvertrag in Händen hielt. Aber es ist irgendwie auch nur die halbe Miete, weil beweisen musst du dich ja erst in der Lehre selbst vor deinen KollegInnen, vor deinem Chef, deiner Chefin. Und für mich war klar, natürlich, der Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und das heißt, mir war klar, ich muss härter arbeiten, ich muss kompetenter sein, ich muss die technischen Merkblätter besser kennen als meine männlichen Kollegen, um überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden.
Und das Thema, ganz viele Vorurteile, ganz lange und teilweise wahrscheinlich auch noch aktuell. Und man muss sich das allein mal vorstellen. Du bist ja nicht nur anerkannte und erfolgreiche Kirchenmaler, Meisterin, du bist Unternehmerin, du bist auch Miss Handwerk 2023, sprechen wir gleich noch drüber. Und trotzdem, trotz all dessen hattest du ganz lange Zeit mit Vorurteilen zu kämpfen, von Kolleginnen wahrscheinlich, auch von Kunden. Kannst du uns da mal mitnehmen? Und was sind vor allem die Vorurteile, die Frauen immer noch haben oder entgegengesetzt bekommen? Da musst du nicht tief aufhören.
Ich überlege, was ich dir erzähle und was du verkraften
was
kannst.
Ja. Ja.
Also für mich war klar, ich muss erstmal die Lehre durchlaufen. Ich brauche meinen Gesellenbrief, um überhaupt erstmal ein Standing zu haben. Dann habe ich 2 Jahre als Gesellin gearbeitet, im selben Betrieb, in dem ich gelernt habe, habe meinen Meisterin-Titel gemacht und habe den Bayerischen Staatspreis bekommen als beste Kirchenmalerin Deutschlands. Und habe mich total gefreut und dachte, mit dieser Expertise und mit diesem Titel müsste ich doch ein gutes Standing haben. Habe mich selbstständig gemacht, gemeinsam mit einem Kollegen und habe dann wieder erneut begriffen, dass es vollkommen egal ist, welchen Titel ich habe, dass es wirklich hart wird. Weil ich wurde immer wieder gefragt, war denn dein Vater schon Kirchenmaler? Dein Urgroßvater? Und dann sage ich so, nee, da bin ich ganz allein drauf gekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, die ersten Jahre habe ich keine Kirche von innen mehr gesehen auf einmal, als ich selbstständig war. Und dachte mir, aber dafür bin ich doch von Frankfurt nach Bayern gezogen, um Kirchenmalerin zu werden. Und dann habe ich angefangen, Arbeitsgemeinschaften zu bilden. Ich habe mich bei Kollegen gemeldet, habe Arbeitskollektive gebildet mit Kirchenmalern zusammen und habe gesagt, hey, könnt ihr mich mit zu einem Projekt mitnehmen? Habe also irgendwie wieder angefangen, zurückzugehen. Und trotzdem ist das, was ich heute den Menschen empfehle, tut euch zusammen. Zusammen können wir viel mehr erreichen. Und dann irgendwann, nach 2 Jahren, habe ich meinen ersten Auftrag in der Kirche bekommen. Und dann war ich stolz wie Bolle. Bin dahin und dachte mir so, endlich, ja, kann ich zeigen, was ich kann. Und der Kirchenpfleger hat mich eingewiesen, wo ist Strom, wo ist Wasser. Und dann sagte er, Frau Kogge, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und dann dachte ich, jetzt kann ich mal mit Expertise glänzen. Oder es kommt vielleicht eine Frage wie, hey, malen Kirchenmalerinnen eigentlich im Liegen? Das ist der Klassiker, das fragen viele. Nein, wir malen im Stehen mit dem Kopf nach oben. Und dann sagt er, Frau Kogge, sagen Sie, behindert Sie Ihr Busen beim Arbeiten?
Das hat er gefragt, dich, ohne rot zu werden.
Ja.
Wahrscheinlich mit so einer Selbstverständlichkeit auch noch.
Ja. Und habe ich gesagt, nein. und habe selber in mich hineingedacht und dachte mir, ich habe noch nie etwas restauriert, was ich mit einem Busenwischer weggewischt hätte. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich das körperlich hier eingeschränkt hätte. Und habe aber begriffen, dass es vollkommen egal ist, wie hart ich arbeite und wer ich bin und welchen Titel ich habe. Ich werde es als Frau immer schwerer haben. Aber abgesehen davon habe ich ja auch einen Betrieb gegründet, habe Mitarbeitende eingestellt. Und für mich war es immer klar, der Mensch steht im Fokus. Es geht darum, ob du eine Leidenschaft hast, eine Passion fürs Handwerk, und habe Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien eingestellt. Und habe dann gemerkt, egal wie sehr ich versuche, einen Betrieb inklusiv zu gestalten, es ist oftmals die Gesellschaft, die es meinen Mitarbeitenden schwer macht. Mhm. Egal, ob es ihr Geschlecht ist, ihre Migrationsbiografie. Ich habe zum Beispiel einen Mitarbeitenden eingestellt aus Mali. Obvious, er ist schwarz gewesen und kam auf die Baustelle. Und bevor ich dorthin kam, er musste zuerst die Fassade streichen, waren schon zwei Streifenwagen da und nahmen seine Personalien auf. Ich habe gefragt, was ist hier los? Und dann war es klar, die Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil sie einen Schwarzen im Garten gesehen haben, der ihre Fassade gestrichen hat. Dann wollte ich jemand einstellen mit muslimischem Hintergrund. Und dann haben alle gesagt, Maren, bist du bescheuert? Während Ramadan jemand einzustellen, der Moslem ist, der wird doch überhaupt nicht mehr leistungsfähig sein. Was soll der denn machen? Und da habe ich gesagt, naja, bevor ihr mir erzählt, was ich mache, möchte ich vielleicht erstmal mit meinem Mitarbeiter oder meinem zukünftigen Mitarbeiter sprechen. Ich habe ihn gefragt, Sabi, was ist es, was du brauchst? Wie ist es, praktizierst du Ramadan? Dann hat er mir das erklärt von den einzelnen Gebeten. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich für dich tun, dass es dir leichter macht, in diesen 6 Wochen zu arbeiten? Ich möchte nicht, dass du dich übernimmst. Ich möchte nicht, dass du zusammenklappst, wenn du nicht trinkst und nicht isst. Gönn dir Ruhephasen, auch wenn andere Mitarbeitende das nicht tun. Ne? Setz dich hin, wenn dir schwindelig ist. Überleg, ob du das schaffst. Und dann hat er gesagt, für mich wäre das Wichtigste, dass ich mein Mittagsgebet auf der Baustelle durchführen kann. Und habe ich gesagt, okay, was für Ansprüche hast du daran? Es müsste irgendwie ein sauberer Raum sein. Ich muss mir die Hände waschen können, damit ich dort meinen Teppich auf dem Boden ausbreiten kann für mein Gebet. Ich habe gesagt, du, ich kann dir nichts versprechen. Ich rufe den Bauleiter an. Und am Ende war es tatsächlich ein Anruf und er sagte, wir haben einen Raum dafür. Und ich war die erste Firma unter 16 Gewerken auf der Baustelle, die ihren eigenen Gebetsraum hatte.
Also ich meine, das sind ja wirklich Geschichten, die wirklich bewegen, wenn man das hört, auch was deine, was die anderen Geschichten angeht, was auch deine eigene Geschichte angeht. Würdest du dich selbst als, du bist natürlich als Miss Handwerk auch Botschafterin des Handwerks, du setzt dich für Vielfalt ein, für Toleranz, Diversität. Die Frage ist ja, wir sind ja auf der HeroCon, wir haben ja die 3 Kernthemen hier, Digitalisierung, KI, Fachkräftesicherung und Auftragsgewinnung, Kundengewinnung. Würdest du sagen, auch das Thema Vielfalt, gerade was du angesprochen hast, wofür du dich so einsetzt, sollte eigentlich auch genau so eine wichtige Säule bekommen im Handwerk?
Absolut, weil am Ende gibt es tolle Image-Kampagnen, in denen wir alle 138 Berufe vorstellen. Was gibt es für Möglichkeiten für dich im Handwerk? Aber wer ist es denn, wer die Baustellen in Deutschland rockt jeden Tag? Das sind doch die Menschen. Und die Menschen, die sind so unterschiedlich, die sind so vielfältig und haben verschiedene Bedürfnisse, Wünsche und Werte. Und wir müssen Menschen dort abholen mit ihren Werten, wo sie stehen. Und vor allem junge Menschen. Und Handwerk, den Staub runterpusten und zeigen, hier ist Platz für dich.
Hängt das Handwerk denn, würdest du so weit gehen und sagen, das Handwerk hängt von Themen wie Vielfalt, Toleranz und Diversität ab?
Absolut.
Genauso wie von anderen wichtigen Themen, die wir hier auf der HeroCon besprechen, aber auch von diesem Thema, dass das auch gerade mit Blick auf Fachkräftesicherung?
Absolut, denn wir merken ganz klar von Buntes Handwerk, dass wir jede Woche kriegen wir Zuschriften von Menschen, die keinen Platz im Handwerk bekommen. Mhm. Das sind Menschen mit Migrationsbiografie, die aufgrund ihres Nachnamens keinen Zugang bekommen. Das sind Frauen, die sich mit 60 Bewerbungen als Maurerin in ganz Deutschland bewerben und keinen Platz bekommen. Das sind Menschen, die uns erzählen, dass sie eingearbeitet worden sind in der Probewoche und eine fantastische Woche hatten und am Freitag, am Tag, in dem sie in die Personalabteilung kommen sollten und den Ausbildungsvertrag unterschreiben, mit Blick in den Pass klar wurde, es ist nicht der Name im Pass, mit dem sie sich vorgestellt haben. Ja, wenn du dich nicht auf ein Geschlecht einigen kannst, dann wohl kaum auf eine 3-jährige Ausbildung. Und wir von Buntes Handwerk, wir fragen uns, wenn wir 250.000 unbesetzte Stellen im Handwerk
aktuell,
haben,
ja,
und 22.000 unbesetzte Ausbildungsplätze, wie kann es sein, dass sich jede Woche bei uns Menschen melden, die keinen Zugang zum Handwerk bekommen? Und wie können wir diese Lücke schließen?
Und du hast ja selber gesagt, also dein Ansatz, die Lücke zu schließen, ist ja unter anderem, das auf Social Media und so weiter zu teilen. Können wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir noch Zeit haben. Aber eben diese wichtige Initiative, die du gegründet hast, Buntes Handwerk. Und um was es da genau geht, besprechen wir jetzt ganz kurz. Da hast du uns auch jemanden mitgebracht, den du quasi genau mit deiner Idee angesteckt hast. Und da sage ich erstmal an der Stelle, Maren, du kannst dir kurz Luft holen, du kannst eine kurze Pause machen und dann switchen wir hier gerade und freuen uns sehr, dass du uns jemanden mitgebracht hast, den du begeistern konntest mit deiner Initiative Buntes Handwerk, und freue mich jetzt sehr auf Steff Treiber. Steff, wenn ihr gerade den Platz wechselt, dann sprechen wir gleich weiter. Danke erstmal, Maren.
Ich kann, wenn du magst, natürlich auch noch ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich das überhaupt gegründet habe, und dann hole ich sie dazu, wenn du möchtest.
Das können wir auch, können wir gerne so machen, ja?
Ja. Ich würde nämlich gerne noch ganz kurz den Drift noch kriegen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich mich zum Miss Handwerk beworben habe und dann die Initiative gegründet
habe. Genau. Das hat ja miteinander zu tun.
Ja,
ne?
Ist das okay? Hm?
Ja, sehr gerne.
Also pass auf. Ich habe mich 2023 als Miss Handwerk beworben. Klingt ja erstmal irgendwie nach einem merkwürdigen Schönheitscontest. Aber es geht darum, dass Menschen was im Handwerk bewegen wollen. Wenn sich Leute angesprochen fühlen und sagen, hey, ich habe auch eine Message, ich möchte irgendwie Menschen fürs Handwerk begeistern. Mhm. Und da habe ich gesagt, Kirchenmalerin, das kennen vielleicht viele nicht, vielleicht könnte es interessant sein. Und dann wählt man selber so ein Kampagnenthema. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne über Diversität im Handwerk sprechen. Und habe mich aufgestellt und viele haben gesagt, deine Chancen werden nicht groß sein, Maren. Ich glaube, mit dem Thema gewinnst du keinen Blumentopf. Und dann kamen die ersten Anrufe bei mir von Menschen, die mir gesagt haben, Maren, mach doch was leicht Verdaulicheres. Irgendwie dieses ganze LGBTQT, AI, Diversity, das liegt mir schwer im Magen. Und als ich gesagt habe, nö, aber über Frauen brauche ich nicht reden, also über Frauen möchte ich auch reden im Handwerk, aber das ist ja nur ein Teil meiner Geschichte. Ich möchte auch über all die anderen Menschen reden. Lass uns doch einfach mal alle meinen. Da war es dann so, ja, aber Maren, als Kirchenmalerin, meinst du, dass du da noch Aufträge generierst? Meinst du nicht, dass...
Weil da eher so ein konservativer Ansatz auch da sein muss bei den Kirchenmalern.
Ja, und sagte ganz klar, das kann dünnes Eis für deine Karriere bedeuten. Und es hat schon in mir gearbeitet und ich habe dann auch lange mit meiner Mom telefoniert und habe gedacht, das ist schon eine Ansage, ne? Das war schon eine Drohung auch, zu sagen, was passiert, wenn ich das mache. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich ziehe das durch und wenn ich Miss Handwerk 2023 werde, dann werde ich die Initiative Buntes Handwerk ins Leben rufen. Und ich bin Miss Handwerk geworden und habe mich sehr gefreut, dass viele Menschen Diversität als ein ganz wichtiges Thema begreifen. Und habe dann gesagt, ich möchte irgendwo anfangen in Deutschland, nehmen wir doch Köln zum Christopher Street Day. Und habe einen Wagen organisiert und habe gesagt, ey, Handwerkende aus Deutschland, wer hat Bock, diesen Wagen zu bauen? Von einer Holzlattenkonstruktion, den Banner auftackern, eine Bar bauen. Und habe einfach meine Handwerksbubble bemüht. Und bei all diesen Menschen, die da vorbeikamen und die diese verrückte Idee unterstützt haben, war vor allem eine, und die habe ich heute mitgebracht, und zwar Steff Treiber.
Steff ist bei uns. Steff, schön, dass du da bist. Maren, danke schön, dass du nochmal vorher abgeholt hast. Nee, da ist auch die Verbindung da von der Miss Handwerk zum bunten Handwerk sozusagen. Steff, schön, dass du da bist.
Hallo, moin.
Hi, vielleicht sagst du noch ganz kurz was zu dir, was du so machst im beruflichen Alltag. Kommst du wahrscheinlich auch aus dem Handwerk.
Ja, ist auch ziemlich kreativ. Ja. Ich habe kein klassisches Handwerk gelernt, sondern bin Bühnenplastikerin.
Oh, spannend. Ja. Ja.
Das ist so ähnlich, wie Maren vorhin erzählt hat, Bühnenmaler.
Ja.
Und Bühnenplastiker ist nochmal die 3D-Variante davon, also Kulissenbau etc. Am Theater gelernt.
Ja.
In Heidelberg, dann in Köln gewohnt, für den WDR gearbeitet als Upcycling-Expertin. Und als dann Maren kam mit dieser wirklich sehr verrückten Idee, einen Truck auf dem CSD in Köln zu haben für Handwerkende, von Handwerkenden, dachte ich, oh Mann, wie geil, ich wollte immer schon mal mitfahren. Und dann haben wir das gemacht, wir haben es gebaut, wir waren am Ende, glaube ich, fast über 100 Menschen. Und das war halt schon ein Startschuss, weil das gab es noch nie. Die Handwerksbranche wurde noch nie vertreten. Ich habe noch nie queere Handwerkende gesehen. Also als Frau im Handwerk bist du sowieso schon eine Exotin und denkst dir jedes Mal, okay, wieder die einzige Frau auf dem Bau, okay.
Das empfindest du auch noch so?
Es ist so.
Es ist, ja.
Ja, also wir haben mittlerweile eine gute Bubble und über Instagram Instagram und solchen Veranstaltungen wie hier ist es schon auch deutlich, dass es Frauen gibt und auch noch andere marginalisierte Gruppen. Aber wir sind einfach noch die Minderheit und das gehört geändert. Und solange wir keine Role Models haben und nicht mehr Sichtbarkeit, wird das wahrscheinlich auch noch so bleiben.
Wie war denn der Zuspruch da? Du hast eben gesagt, wir seid vor 1,4 Millionen Menschen dann mit eurem Wagen über den CSD gefahren. Wie war dann so das Feedback danach? War das so ein krasser Effekt, dass dann ganz viele sich bei euch gemeldet haben und auch mitmachen wollten?
Es war schon davor, der Tag davor, als wir gebaut haben. Wir kannten uns ja alle nicht. Ja. Also wir wurden wirklich eingeladen oder wir haben uns, jeder hat das so mitbekommen von anderen und dann haben wir uns alle getroffen. Allein da war die Stimmung schon der Wahnsinn. Weil du merkst halt auf einmal, es sind Gleichgesinnte. Und es geht ja meistens darum, sich zugehörig zu fühlen. In irgendeiner Art und Weise. Wir versuchen immer ein Teil von einer Gruppe zu sein. Und wenn die Gruppe deine Leidenschaft auch lebt und Handwerk ist unsere Leidenschaft, dann fühlst du dich natürlich zugehörig und bist dabei, was ganz Großes zu machen. Und während der Parade diese Vibes zu bekommen von dem Publikum und in die Gesichter zu schauen und zu merken, die checken gerade, worum es geht. Die haben wahrscheinlich noch nie den Bauarbeiter oben ohne gesehen, der offensichtlich queer ist, weil er auf dem Wagen mitläuft, aber wahrscheinlich in seinem Alltag sogenannt straight passing ist, also sich wahrscheinlich nicht outet. Und das mal zu sehen und dann zu merken, okay, es gibt andere, die sehen das genauso und die leben das und haben sich eventuell versteckt und eben nicht die Queerness gelebt, das macht schon was mit dir.
Wer kann denn bei euch jetzt, wenn jetzt viele zuhören, sagen, da würde ich auch mitmachen, wer kann jeder mitmachen eigentlich?
Na klar, ja? Es sind nicht nur Handwerker, wir brauchen vor allem die UnterstützerInnen und die Allies, das sind die, die merken und sehen, das ist wirklich ein Bedarf und ein Bedürfnis, marginalisierte Gruppen im Handwerk abzubilden. Die brauchen wir vor allem, die FürsprecherInnen, die sagen, nee, wir haben eigentlich auch keinen Bock mehr, dass es nur binär gelebt wird und dass das Handwerk sich nur von Männern aus, dass das Handwerk nur von Männern ausgeführt wird.
Vielleicht kannst du da sogar noch ein bisschen auf die verschiedenen Dimensionen eingehen, die ihr im bunten Handwerk quasi nach vorne pushen möchtet oder einfach sichtbar machen wollt.
Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, Frauen, das wäre jetzt das biologische Geschlecht, dann reden wir natürlich auch von der sexuellen Identität, von körperlichen Fähigkeiten, von Herkunft, von Ethnizität, von sozialer Herkunft. Wir reden immer von den 7 Dimensionen der Vielfalt und das ist halt was, es ist durchaus schwer vorstellbar, im Alltagsgebrauch zu sagen, okay, DachdeckerIn, was soll denn jetzt da ein Mensch mit Behinderung, was soll denn der Rollstuhl fahren, der auf dem Dach? Aber körperliche Fähigkeiten, das geht ja viel weiter. Ich meine, ADHS ist auch eine Form von Behinderung, da geht es um Neurodivergenz. Das ist nicht offensichtlich, aber es gibt witzigerweise eine Statistik von 2009. Viele selbstständige Handwerkende haben ADHS. Fand ich ganz witzig, weil ich selbst kann nur von mir sprechen. Hast du's? Bin nicht diagnostiziert, aber ich glaube schon.
Ja, ich glaube, ich habe es auch. Ich weiß es auch nicht.
Ich sehe dich mit dem Fuß wippen und denke, ja.
Ich kenne das. Ich kann nicht lange irgendwo sitzen. Ich habe immer, oder bei einem Familienfest oder so, ich halte das nicht lange aus, zu sitzen oder so. Und ich kann mich auch schwer konzentrieren. Man glaubt es nicht. Ich habe ja lange auch Nachrichten moderiert. Ne? Also das ist eigentlich immer so kurze Intervalle. Das geht schon, aber wahnsinnig Probleme. Vielleicht müsste ich ins Handwerk gehen, aber ich bin halt auch nicht handwerklich geschickt. Ja, ich bin
Hast du es mal probiert?
Ja, also das endet ja bei mir beim Dübel. Also es fängt an beim Nagel, das geht, beim Dübel geht es nicht mehr. Das ist
ja, aber
mein
Handwerk ist auch so vielfältig. Es gibt ja, ich meine, es gibt so viele geile Berufe. Wenn ich mir die über 130 Berufe angucke, denke ich, boah, ich will 100 davon lernen. Ja. Und aber dieses projektbezogene Arbeiten, das draußen sein, das ein Projekt zu Ende zu stellen, zu sehen, was man wirklich geschafft hat mit seinen Händen, das macht schon viel mit dir und das ist halt auch sehr erfüllend.
Steff, also ich es ist wunderbar, dass ihr den Podcast so gecrashed habt und jetzt ihr zu zweit da seid und Maren ist auch noch bei uns. Ich finde das total spannend. Wir haben ja noch ein paar Minuten, Steff, was mich auch noch interessiert, weil dich hat das ja auch dahin getrieben, als du von der Aktion, von der Initiative Buntes Handwerk mitbekommen hast. Kannst du mir vielleicht mal, weil du hast gesagt, ja, die Situation ist tatsächlich noch so schlimm im Handwerk in vielen Bereichen. Was waren so deine zwei schlimmsten Erlebnisse, die du gehabt hast als Frau im Handwerk? Also wir haben eben schon was von Maren gehört, nicht schöne Erlebnisse. Was ist dir passiert?
Ich gehöre tatsächlich zu den Glücklichen, die keine ganz schlimme Erfahrung gemacht haben, weil ich bin halt in der Theaterwelt ausgebildet worden. Aber es gibt ja auch so diese Microbites, also diese täglichen kleinen Sticheleien.
Unterschwellig, ja.
Und das fängt halt bei Mansplaining an. Und da gibt es so schöne Beispiele. Ich gehe auf eine Baustelle, wenn ich Deko baue zum Beispiel mache. Ne? Es vergeht kein Tag, an dem mir ein Mann nicht erklärt, wie ich meinen Job zu machen habe. Ja. Und dann denke ich immer, warum ist das so? Sehe ich so inkompetent aus? Es kann doch einfach nicht sein. Am Ende bin ich genauso gut, wenn nicht besser als die anderen. Aber dieses Bedürfnis von Männern, den Frauen erstmal zu erklären, wie sie einen Hammer halten sollen, wie sie dies oder jenes tun, das ist einfach drin und das ist in der Gesellschaft drin. Und es ist von uns aber auch ein Ansatz zu sagen, wir können nicht einfach die Schuld den Männern zuzuschreiben, das wäre zu einfach, das wäre unfair, weil es ist ein Teil von der Prägung. Und solange unsere Gesellschaft genau so Menschen prägt, können wir nur Aufklärungsarbeit betreiben, indem wir mit besserem Beispiel vorangehen und die Herrschaft in dem Moment freundlich darauf hinweisen, dass auch ich meinen Job ganz gut kann. Und sensibilisieren einfach für sowas. Und dann zu sagen, guck mal, wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir einfach erkläre, wie du jetzt deinen Hammer zu halten hast? Das ist einfach nicht nett. Ich weiß, es ist lieb gemeint, aber versetz dich mal in meine Lage. Ich brauche das nicht erklärt bekommen, weil ich mache das schon 20 Jahre. So. Und darum geht es halt, dass wir Aufklärungsarbeit machen, dass wir nett Aufklärungsarbeit machen, dass wir Betriebe beraten, was sie konkret auch besser machen können. Gerade auch im Umgang mit Azubis zum Beispiel. Das ist eine andere Generation. Ich glaube, wir sind so eine Generation, wenn ich dich angucke. Und wir sind halt noch geprägt von den noch Älteren. Das sage ich jetzt mal, waren Altherrenwitze schon auch alltäglich. Wir können damit umgehen. Aber die junge Generation, die zeigt dir einen Vogel.
Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, viele sagen, die sind ja empfindlich, aber das ist es gar nicht. Das ist
zu Recht sind sie empfindlich.
Ja, wollte ich gerade sagen, zu Recht. Man kann sagen, die sind empfindlich, aber man muss sich das ja nicht gefallen lassen. Früher war das einfach so Standard, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber das ist einfach nicht mehr, wie Klaps auf dem Po. Das ist ja Sachen, die eigentlich nicht gehen für viele.
Nein, und es ist aber leider immer noch Alltag im Handwerk. Viele Betriebe machen es besser, sie wollen es besser machen, wissen vielleicht nicht unbedingt, was sie genau besser machen können. Ich habe jetzt eine Weiterbildung zur Diversity-Managerin gemacht, weil wir eben auch wissen wollten, was können wir denn konkret besser machen? Weil wir können nicht die Betriebe immer nur blamen und sagen, ihr seid so und so, ihr müsst es jetzt besser machen, aber kein Mensch sagt dir wie. Aber ganz entscheidende Punkte sind zum Beispiel erstmal die Werte der jungen Generation sich anhören, ein Bewusstsein schaffen, wo steht ihr, was braucht ihr, was wollt ihr, weil deren Wertesystem ist so fest. Die wissen ganz genau, wofür sie hier sind, was sie wollen und was sie vor allem nicht wollen. Und sie wollen kein Umfeld von Ausgrenzung, sie wollen nicht diskriminiert werden, sie wollen nicht hart angefasst werden, sie wollen eben genau diesen Jargon auch nicht. Und was ganz oben steht, sie wollen auf jeden Fall was Sinnstiftendes machen. Weil oft hören wir auch, ja, aber die Bezahlung ist es nicht, das Handwerk ist bezahlt so schlecht, das ist es gar nicht. Sie wollen was Sinnstiftendes machen und Motivation Nummer 2 ist Zugehörigkeitsgefühl. Und dieses Belonging, das ist das, was unsere Generation, jetzt sage ich mal so die Millennials oder fast noch Boomer, das waren halt gar nicht unsere Werte. Also wenn uns damals jemand was von Zugehörigkeit gesagt hat, habe ich gesagt, ja, ich habe ja eine Familie, ich habe meinen Freundeskreis, das ist doch Arbeit. Mittlerweile haben sich die Werte verschoben. Es geht tatsächlich darum, für den Betrieb seine Leidenschaft herzugeben und sich mit dem Betrieb so zu committen, dass man sich wie in einer Familie fühlt. Und wenn das die Werte sind, dann muss die Handwerksbranche sich da halt öffnen.
Steff, ganz lieben Dank für deine starke Meinung, dass du hier auch bei uns im Podcast-Studio bist. Da würde ich am Ende nochmal sagen, lasst uns gerne nochmal die Plätze tauschen. Steff, an der Stelle Dankeschön. Marin kommt nochmal zu uns. Aber ich finde das ganz charmant eigentlich. Wir müssen das nochmal irgendwann machen. Vielleicht, wenn die Staffel 1 rum ist mit dem HeroCon Videocast, dass ihr dann nochmal kommt. Wir machen die Dreierrunde komplett auf. Das fände ich schön, wenn wir das nochmal in Ruhe besprechen. Vielleicht noch ein bisschen länger. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Steff.
Ich mache es aber wie Marin. Ich will auch noch ganz kurz was sagen.
Ihr seid ja frech.
Voll frech.
Die crashen hier die ganze Zeit. Weißt
du, wir waren halt auch schon mal Moderatorin. Nee, ich will nochmal Credits für Hero aussprechen. Weil es braucht einfach so Betriebe wie Hero, die einfach mit einer Vorbildrolle da rangehen und sagen, Diversität ist wichtig und wir brauchen das und ganz, ganz, ganz wichtig, das in den Zielen verankern. Einfach Unternehmensziele beschreiben und sagen, Diversität ist messbar und wir können was verändern.
Dann könnten wir das tatsächlich, wenn es zu einer Neuauflage der HeroCon kommt, einfach sagen, wir machen eine eigene Säule, richtig, und dann machen wir quasi neben den 3 Kernthemen noch ein 4. Kernthema auf. Das wäre eine Idee.
Es ist ja ein Teil von Fachkräftesicherung. Ja,
da gehört es dazu, ganz genau. Steff, vielen Dank.
Dankeschön.
Jetzt aber bitte weg mit dir, schnell. Vielen Dank. So, wir haben noch eine Minute Zeit.
Guck.
Wir haben eine Minute Zeit und mache eine letzte Frage noch. Ich bekomme schon abgewunken. Und zwar, Maren, wenn du Ministerin für Handwerk wärst für einen Tag, was wäre deine Amtshandlung?
Ich würde auf jeden Fall erstmal das freiwillige handwerkende Jahr bundesweit einführen.
Ja, okay.
Das würde ich machen. Als nächstes würde ich den Mutterschutz für Selbstständige umfassend implementieren, damit niemand mehr auf seine Risikoschwangerschaft sparen muss und damit Handwerkende da draußen, HandwerkerInnen da draußen vor allem beides vereinen können, Karriere und Familie. Und was wäre das Dritte? Ja, ich würde wirklich nachgucken, ich würde wirklich schauen, schafft ihr Teilhabe für alle und würde das wirklich in irgendeiner Form checken und gucken, wie schaut das bei euch im Betrieb aus? Ja.
Maren, was soll ich jetzt sagen am Ende des Podcasts? Das war wild, das war völlig unberechenbar, das war einfach bunt. Maren Kogge, schön, dass du da warst. Steff? Ich winke dir hier von hinten. Schön, dass ihr beide da wart und Dankeschön. Das war unsere heutige Ausgabe vom HeroCon Videocast konkret. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und tschüss.
Konkret. Klar. Echt. Handfest.